Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du durch mich redest jetzt und will dir alles hingeben an Vorbereitung. Ich bitte dich, dass du mich Worte sprechen lässt, die Leben erschaffen und die uns stärken und voranbringen. Ich bitte dich, dass du deine Salbung gibst für mich zum Sprechen und für uns zum Hören. Danke dafür, Jesus. Amen. Vielleicht noch ganz kurz, das kam mir so in Gedanken, als wir das Lied gesungen haben, dass der Heilige Geist kommen soll oder mehr kommen soll. Das ist ja ein ganz, ganz altes Lied, was nur mit einer modernen Melodie versehen wurde. Ich glaube, das ist an die 400 Jahre alt. Und das kam mir in Gedanken. Es ist also keine Diskrepanz oder es ist kein Fehler, wenn wir, die wir eine Taufe im Heiligen Geist erlebt haben, den Heiligen Geist bitten zu kommen. Weil da gibt es manchmal so sehr hart abgegrenzte Sichtweisen. Die Bibel sagt beides. Wir müssen eine Taufe im Heiligen Geist erleben und das ist ein einmaliges Erlebnis. Und jeder, der es erlebt hat, weiß es, dass es erlebt hat. Wer sich fragt, habe ich eine Taufe im Heiligen Geist erlebt und sich nicht irgendwie sicher ist, der hat es wahrscheinlich noch nicht erlebt. Und genauso, wenn wir das erlebt haben, sagt der Epheserbrief, Kapitel 5, werdet voller Geist, was in einer Verlaufsform steht und für jedes Kind Gottes zutrifft, dass wir uns kontinuierlich danach ausstrecken, mehr von ihm zu empfangen. Das ist also kein Widerspruch, weil ich erinnere mich vor langer Zeit, dass mich da mal jemand ansprach, dass das Lied eigentlich falsch ist, weil Pfingsten ist ja vorbei und wir haben ja alle den Heiligen Geist. Aber ich glaube, dass wir doch uns da weitestgehend einig sind, wir können noch mehr von ihm vertragen. Und ich sage immer, solange noch nicht unser Schatten alle Leute heilt, auf die er fällt, und wir in jeder Situation die Macht und Weisheit Gottes demonstrieren, ist es gut, sich noch mehr von ihm auszustrecken und ihn auch darum zu bitten, mehr zu kommen. Ich möchte gerne irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten eine ganze Serie von Lehre geben über den Heiligen Geist und seine Gaben und wie wir die gebrauchen und wie wir darin als Gemeinde weiter wachsen. Das liegt mir sehr auf dem Herzen. Ich habe mich in den letzten Wochen damit beschäftigt. Und mal sehen, wie das so geht. Vielleicht schaffen wir das, dass so bis zum Jahresende wir die Grundlagen und auch jede Gabe einzeln behandelt haben und auch die praktische Seite angeschaut haben, wie wir Gaben praktizieren können, auch miteinander. Das liegt mir auf dem Herzen. Und da will ich heute damit beginnen und das über die Sommermonate irgendwie weiterführen. Also es gibt da dieses bekannte Wort, Charismatiker. So werden ja die Gemeinden bezeichnet, die irgendwie stärker sich auf den Heiligen Geist eingelassen haben. Zumindest war das vor Jahren so. Und das kommt, ja, ist ja ein griechischer Begriff, Charisma. Ein griechisches Wort. Und vielleicht erstmal, um ein paar Begriffe zu klären. Das Wort Charis heißt also übersetzt Gnade. Und das ist eine ganz entscheidende, grundlegende Sache, dass, wenn wir über das gesamte Thema Gaben des Heiligen Geistes nachdenken, darüber nachdenken, wozu sie gut sind, wie wir sie empfangen können, wie wir darin agieren können, dass wir dann immer über Gnade sprechen. Charis heißt übersetzt Gnade. Und ich hatte ja mal eine Definition für Gnade gegeben. Die kostenlose, ohne Verdienst empfangene Gunst Gottes, die er jenen gewährt, die sie nicht oder das Gegenteil verdient haben. Definition von Gnade. Die kostenlose und unverdiente Gunst Gottes, also die wir empfangen ohne Verdienste, die er jenen gewährt, die sie nicht verdient haben oder das Gegenteil verdient haben. Und beides trifft auf uns 100% zu. Gnade, also das Wort Charis heißt Gnade übersetzt. Und die Bibel sagt uns, dass Gnade nur durch einen einzigen Kanal zu uns kommt, nämlich durch Jesus Christus. Ganz bekannte Schriftstelle, Johannes 1,17. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und die Bibel sagt, dass Gnade nur einem ganz bestimmten Typ von Menschen angeboten wird, nämlich dem Demütigen. Da ist die Schrift sehr klar. Jakobus 4,6 steht, dass Gott dem Hochmütigen widersteht, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Das kommt auch nochmal in 1. Petrus 5, Vers 5. Da steht, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter, alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Oder noch eine Stelle aus Sprüche 3, 34. Ja, mit den Spöttern treibt er seinen Spott, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also der Typ Mensch, dem Gnade angeboten wird oder dem sie zur Verfügung steht, ist derjenige, der sich demütigt. Dem Hochmütigen widersteht der Herr. Dann wissen wir aus dem Wort, das ist alles ganz kurz und zusammenfassend, weil wir diese Themen auch behandelt haben. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie man sich Gnade zu eigen machen kann, und das ist durch Glauben. Man kann sie sich nicht verdienen, man kann nicht dafür arbeiten, sondern durch Glauben kann man sich Gnade zu eigen machen. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Für diese Kernaussage gibt es noch eine Reihe Bibelstellen im Römerbrief, aber wir gehen weiter. Ich möchte das einfach so voranstellen als Grundlage. Charis, die Gnade, sie kommt nur durch den einen Kanal, durch Jesus Christus. Sie wird nur einem bestimmten Typ Mensch angeboten, nämlich dem Demütigen, demjenigen, der zugibt, dass er den Herrn braucht, dass er es ohne ihn nicht schafft, ohne ihn nicht kann. Und Gnade können wir empfangen oder uns zu eigen machen durch Glauben. Und die Bibel sagt uns, da gibt es einen, der die Gnade Gottes verwaltet oder austeilt. Da gibt es eine Aussage im Hebräer 10, 29. Wie viel schlimmere Strafe meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Wir haben hier eine Negativaussage in dem Vers für die, die schon mal geglaubt haben und dann willentlich und wissentlich sich gegen Gott entscheiden. Das sind sehr, sehr ernste Worte. Und wir können dieser letzten Passage entnehmen, den Geist der Gnade geschmäht hat. Hier wird also der Heilige Geist als der Geist der Gnade bezeichnet. Und dann eine Stelle aus Johannes 16, die heute schon gelesen wurde von vorne. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Also der Heilige Geist ist der Gnade Gottes verwaltet. Er ist der, der von Jesus nimmt und uns austeilt. Deshalb sind wir auch im Epheserbrief aufgerufen, werdet voller Geist, oder ich würde es auch so formulieren, dass wir immer mehr lernen, mit dem Heiligen Geist zu kooperieren, weil er ist der, der vom Himmel nimmt und uns austeilt. Und hier sehen wir auch die herrliche Einheit zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, die in ihm ist und wie die drei Personen Gottes miteinander kooperieren. Charisma heißt also dann Gnade, die spezifisch gemacht wird oder die effektiv wird. Das heißt, wenn wir über Gaben des Heiligen Geistes nachdenken, dann geht es im Kern darum, dass durch die Gaben des Heiligen Geistes die Gnade Gottes in Aktion tritt oder die Gnade Gottes sich durch uns manifestiert oder die Gnade wird spezifisch und ganz zielgerichtet. Und dann habe ich eine Reihe von Schriftstellen, die uns helfen sollen, dass einfach unser Horizont weiter wird über unser ganzes Denken, über Geistesgaben. Ich denke, manchmal ist es ein bisschen so, dass wir bei Geistesgaben schon sehen, dass das irgendwie gut ist und richtig. Vielleicht fehlt uns an mancher Stelle ein bisschen die Motivation, uns nach Gaben auszustrecken, die wir noch nicht haben oder in denen wir noch nie agiert sind. Vielleicht kommt uns manches auch suspekt vor, dass wir da noch nicht so den Zugang haben, wozu ist das gut oder ja, wie geht das praktisch? Und ja, und dass es uns hilft, auch unser Denken zu korrigieren, wo wir vielleicht in Gedankenbereichen uns da bewegen, dass Geistesgaben irgendwie was Extremes ist oder für besonders gute Leute, für besonders vorbildliche Leute im Reich Gottes oder für die, die irgendeinen besonderen Dienst haben. Und deshalb ist mir das ganz, ganz wichtig, dass das als Grundlage in unseren Herzen sich ausbreitet und vorhanden ist. Wenn wir also von den Gaben des Heiligen Geistes reden, dann ist das nicht irgend so ein kleiner Extrabereich für die, die das halt cool finden, sondern das ist die Art und Weise, wie Gnade von Gott ganz spezifisch und zielgerichtet sich manifestiert. Und bei Geistesgaben, Charisma oder Charisma, die Gnade, die spezifisch wird, geht es also überhaupt nicht darum, dass das besondere Auszeichnungen sind von Gott oder dass man damit sich besonders profilieren kann. All diese Dinge geschehen ja leider auch im Leib Christi. Sondern es geht bei Geistesgaben immer im Grunde darum, dass Gnade sich bewegt. Das ist der Kern, worum es geht bei den Gaben des Heiligen Geistes. Und da, auch wenn wir oder die meisten von uns in Sprachen beten und wir Bilder sehen vom Geist Gottes und prophetisch sind an manchen Stellen, ich glaube, dass wir noch ganz am Anfang sind und dass es da noch viel, viel mehr bereitsteht vom Herrn. Und ich möchte einfach mit dieser Serie von Lehre uns da auch mehr Geschmack machen und hoffe, dass der Geist Gottes das nimmt und einen Weg bahnt. Weil das wird unsere Versammlungen und das, was daraus entsteht, in eine andere Dimension bringen. Ich glaube, dass der Wille Gottes ist, dass unsere Treffen in den Häusern oder hier oder was auch immer an Treffen geschieht, ganz stark davon geprägt sind, dass die Gnade Gottes sich manifestiert und spezifisch wird. Ich glaube, das ist der Wille Gottes. Und das ist einfach das Leben, was aus Jesus kommt. Und jetzt wollen wir uns eine Reihe von Schriftstellen anschauen, wo, natürlich aufs Deutsche übersetzt, das Wort Charisma vorkommt. Damit wir sehen, aha, da geht es also um viel mehr, als dass irgendwie bestimmte Leute immer in Sprachen murmeln müssen. Sondern es gibt eine ganze Reihe sogenannter geistlicher Gnadengaben. Also, erste Bibelstelle ist Römer 1, Vers 11. Da schreibt Paulus, mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistlicher Gnadengabe mitteile, um euch zu stärken. Das schreibt er ja an die Römer zu einer Zeit, wo er noch nie dort war, die Gemeinde noch nicht persönlich kannte. Und hier kommt die Formulierung, dass er gerne etwas geistliche Gnadengabe mitteilen will. Und hier steht auch schon, was das Ziel des Ganzen ist, um euch zu stärken. Zweite Schriftstelle, Römer 5, 15. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wie mit der Gnadengabe. Und hier ist mit dem Wort Gnadengabe Gerechtigkeit gemeint. Und dann Vers 16, und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte, denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Hier haben wir nochmal, dass die Gerechtigkeit, die wir empfangen vom Herrn, eine Gnadengabe ist. Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Hier haben wir für den Begriff Gnadengabe ewiges Leben. Die Bibel sagt, das ewige Leben ist eine Gnadengabe Gottes. Eine weitere Schriftstelle, wo im Urtext das Wort Charisma verwendet wird, ist Römer 11, 29. Denn die Gnadengaben und Berufungen Gottes sind unbereubar. Die Gnadengaben und die Berufungen Gottes. Eine weitere Schriftstelle ist Römer 12, Vers 6. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Diese Schriftstelle sagt, wir haben verschiedene Gnadengaben, nach der uns gegebenen Gnade. Das ist also eine ganz starke Betonung in Bezug auf die Gaben, die Betonung von Gnade. So lasst sie uns gebrauchen. Eine weitere Stelle ist 1. Korinther 1, 7. Da schreibt Paulus an die Korinther, daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel. Das ist ein starkes Zeugnis, was er dieser Gemeinde ausstellen kann, dass sie an keiner Gnadengabe Mangel hat. Und das ist mein Herzenswunsch, dass auch wir als Gemeinde an keiner Gnadengabe Mangel haben. Dann 1. Korinther 7, Vers 7. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Hier bezieht Paulus das Wort Charisma oder Gnadengabe auf seine Geistesgabe der Ehelosigkeit. Also aus dieser Passage können wir entnehmen, dass nicht verheiratet zu sein eine Geistesgabe sein kann. Das ist auf jeden Fall nicht der Standard für alle, aber es ist eine Geistesgabe. Und Paulus sagt, ich wünschte, alle wären so wie ich, weil er einfach so verzerrt und angetrieben ist für die Dinge des Reiches Gottes, dass er sagt, diese Gnadengabe, nicht verheiratet zu sein, setzt mich derart frei, dem Herrn zu dienen und fürs Reich Gottes zu arbeiten, dass ich mir wünschte, alle wären so wie ich. Aber Paulus war keineswegs ein Gegner von Ehe oder Familie. Er hat ja auch viel darüber geschrieben. Aber das möchte ich der Vollständigkeit halber auch so nennen. Es gibt eine Gnadengabe von Gott, ehelos zu sein. Dann eine weitere Schriftstelle, 1. Korinther 12, 4. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Hier finden wir die Formulierungen Verschiedenheiten von Gnadengaben. Alles das Wort Charisma im Urtext. Und dann natürlich 1. Korinther 12, 9. Dem einen anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem Geist. Oder 1. Korinther 12, 28, so dann Gnadengaben der Heilungen. 1. Korinther 12, 30, haben alle Gnadengaben der Heilungen? Fragezeichen. Dann 1. Korinther 12, 31, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Dann 2. Korinther 1, 11, wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, damit von vielen Personen für das uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde, durch viele für uns. Hier kommt die Formulierung, das uns verliehene Gnadengeschenk. Dann schreibt Paulus an Timotheus, Kapitel 4, 14 im 1. Timotheus, vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die dir gegeben worden ist durch Weissagen mit Handauflegung der Ältestenschaft. Und interessant, im 2. Timotheus 1, 6 kommt eine ähnliche Aufforderung. Da schreibt der Timotheus, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Aus diesen beiden Stellen können wir entnehmen, dass Geistesgaben kommen durch Handauflegung. Und dass, wenn wir diese Geistesgaben empfangen haben, wir trotzdem die Aufgabe haben, sie zu entfachen. Ich glaube, dass viele Geistesgaben brach liegen, nur aus Passivität. Geistesgaben empfangen wir. Hier können wir sehen, dass er sagt, die du durch Handauflegung empfangen hast. Und dann sagt er, vernachlässige das nicht. Entfache das, was du empfangen hast. Ich vermute mal, das steht nicht in der Schrift, das ist einfach nur eine Vermutung von mir, dass Timotheus vielleicht jemand war, der zaghaft war und vielleicht nicht so der immer vorne dran war und überall durchgebrochen ist und brauchte diese Aufforderung oder diese Ermutigung, vernachlässige das nicht, fache das an. Und ich glaube, diese Aufforderung brauchen wir auch. Wir haben Geistesgaben empfangen und wenn wir kurz checken, da gibt es sicher den einen oder anderen, der sagen würde, ja, ich weiß, die Gabe habe ich eigentlich, aber in dieser Gabe habe ich schon, wer weiß wie lange, eigentlich nicht mehr gedient oder war in dieser Gabe schon lange gar nicht mehr in Aktion. Es ist eine tragische Tatsache, dass in Pfingstgemeinden Gaben des Heiligen Geistes kaum noch eine Rolle spielen oder dass auch Beten in Sprachen in charismatischen Gemeinden sehr, sehr selten geworden ist. Also wir empfangen eine Gabe und haben trotzdem die Aufgabe, sie zu beleben oder zu entfachen, nicht zu vernachlässigen. Oder dann die letzte Schriftstelle, das ist dann die 17., wo das Wort Charisma vorkommt im Neuen Testament, 1. Petrus 4,10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Darauf kommen wir später ausführlicher. Ich möchte hier festhalten, dass jeder eine Gnadengabe empfangen kann, wenn er denn das will. Gnadengaben, und das ist einfach das Wesen von Gnade, zwingt niemand zu irgendetwas. Und das ist vielleicht auch ein Umdenkprozess für manchen von uns, dass wir ja manchmal sehr demütig denken auch und sagen, ja, also wenn der Herr mir das geben will, dann kann er mir das schon geben, aber dass wir da irgendwie keine richtige Meinung dazu haben. Und ich glaube, wir dürfen in dem Bereich mutiger sein, wir dürfen uns da Gedanken machen und wir dürfen den Herrn um die Gabe bitten, die wir gerne haben wollen. Ich glaube, dass wir das dürfen. Und ich glaube, dass jeder empfängt, der empfangen will. Zusammenfassend aus all den Schriftstellen können wir also Gaben ableiten. Wir hatten Schriftstellen genannt, da war das Wort Gerechtigkeit in Verbindung mit Gnadengabe, ewiges Leben. Dann haben wir 1. Korinther 12 ab 8, diese Passagen, denke ich, sind uns vertraut, diese neuen Geistesgaben. Dann haben wir diese eine Stelle, wo Paulus seine Ehelosigkeit als eine Gnadengabe bezeichnet. Und wir haben die Dienstgaben an die Gemeinde, die Bibel nennt. Also Dienstgaben Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Dann nennt die Bibel als Gnadengabe Hilfeleistung. Eine Gabe, Dinge zu leiten oder zu steuern. Zu teilen oder zu geben. Die Gabe der Ermutigung oder Tröstung. Und die Gabe, Barmherzigkeit zu üben. Das ist zusammenfassend alles, was das Neue Testament nennt, an Gaben. Und dann möchte ich eingehen auf den Unterschied zwischen den Dienstgaben und den Geistesgaben. Der Heilige Geist ist da nicht sichtbar, also keiner von uns kann ihn sehen, aber er manifestiert sich durch diese Gaben. Und das haben wir auch in der Apostelgeschichte als ein Beispiel. Das ist Apostelgeschichte 2, 33. Da sagt Petrus, nachdem er nun durch die Rechte Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, hat er dieses ausgegossen, was ihr seht und hört. Also der Heilige Geist selber ist nicht sichtbar, aber das, was er tut, ist zu sehen und zu hören. Damit ist es völlig legitim, dass wir von Manifestationen des Heiligen Geistes sprechen und es ist absolut biblisch. Wie ich schon mal erwähnte, der Heilige Geist wird ja auch mit einem Wind verglichen im Wort Gottes und niemand von uns kann den Wind sehen, aber wir können sehen, wenn der Wind einen Baum bewegt, dass die Blätter oder der Baum hin und her geht. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Das, was er tut, kann man sehen und hören. Und das ist vollkommen legitim vom Wort her, das so zu sehen. Und dann sagt Paulus im 1. Korinther 2, meine Rede und Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Die Gaben des Heiligen Geistes, also er ist eine Person, der die Dinge austeilt. Wir können ihn nicht sehen, aber das, was er durch uns manifestiert, können wir sehen und hören. Und das war das Ziel auch von Paulus. Er hat sich ganz darauf fokussiert, dass durch das, was er tut, der Geist Gottes sich erweist. Und ich denke, er wäre sehr wohl in der Lage gewesen, auch beeindruckend überredende Worte von Weisheit zu gebrauchen. Im Unterschied dazu die Dienstgaben, diese Stellen, denke ich, sind uns auch bekannt, dass Gott der Gemeinde Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer und Evangelisten gegeben hat. Die Bibel sagt, mit dem Ziel, die Heiligen auszurüsten für ihren Dienst, für ihr Werk, für das, was sie tun sollen, alle Heiligen. Diese Dienstgaben sind also nicht gegeben für die Dienstgaben selber, sondern sie sind der Gemeinde gegeben, um die Gemeinde auszurüsten. Und dann Epheser 4,13, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur Reife oder vollen Mannesreife und zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Also das ist das hohe Ziel, dafür sind die Dienstgaben gegeben. Jeder Heilige soll ausgerüstet werden, damit alle zur Einheit gelangen, alle Christus erkennen und alle im Mannesreife sind. Das heißt, bei den Dienstgaben ist der Gläubige selber oder die Person ist die Gabe, die Christus der Gemeinde gibt. Oder das ist die personifizierte Gabe, die Jesus der Gemeinde gibt. Und bei den Dienstgaben spielt der Charakter eine sehr wichtige Rolle. Und bei den Dienstgaben spielt die Vorbereitung darauf und das Hineinwachsen eine sehr große Rolle. Bei den Dienstgaben. Bei den Gaben des Heiligen Geistes ist der Charakter oder die Charakterformung untergeordnet, spielt nicht ganz so eine große Rolle. Und bei den Gaben geht es um kurze, übernatürliche Manifestationen. Und die wird einer Person gegeben und durch sie manifestiert. Also bei Dienstgaben ist faktisch die Person die Gabe selber. Und bei den Geistesgaben manifestiert der Heilige Geist durch die Person diese Gabe. Da braucht es nicht so eine lange Vorbereitung und auch nicht unbedingt so eine Herzensbildung wie bei den Dienstgaben. Dann hatte ich schon kurz bin ich darauf eingegangen, wer bekommt Geistesgaben? Und die Antwort ist jeder. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Die Antwort ist, jeder bekommt Geistesgaben, der es will. Niemand wird vom Heiligen Geist zu irgendetwas gezwungen. Und wenn du absolut niemand heilen willst, dann wirst du auch niemand heilen. Aber wenn du dich nach Gaben ausstreckst und den Herrn um Gaben bittest, dann wirst du Gaben empfangen. Und die Voraussetzung, wie gesagt, hatte ich schon genannt, durch Glauben errettet sein, Gnade annehmen, Demut und die Gaben haben wollen. Das sind die Voraussetzungen. Und dazu vier Schriftstellen, die das auch belegen. Einmal die eine Stelle aus 1. Korinther 12, 31, wo Paulus schreibt, denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weissagen. Oder die andere Stelle, Kapitel 14, 5, ich möchte aber, dass ihr alle in Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr weissagt. Oder 1. Korinther 7, 7, wo nochmal diese Stelle, wo er von seiner Ehelosigkeit spricht. Oder 1. Petrus 4, 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Also jeder bekommt Gaben des Heiligen Geistes. Und der Herr hat einen speziellen Plan, wie er durch jeden Gläubigen seine Gnade manifestieren möchte oder spezifisch machen will. Und das bringt uns zu der Frage, was ist der Zweck oder das Ziel für Gaben? Wofür werden die Geistesgaben gegeben? Und mein erster Punkt dazu: Durch die Gaben manifestiert sich der Heilige Geist durch den Gläubigen und erbaut, tröstet und ermutigt die anderen Gläubigen und die ganze Gemeinde. Also das sagt das Wort. 1. Korinther 14, 3. Wer aber weissagt, rede zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Oder dann dieser Vers 5. Ich möchte, dass er allen Sprachen redet, mehr aber noch, dass er weissagt. Und das sagt Paulus nicht, weil ihm die Gabe des Sprachenredens minderwertig erscheint, sondern weil er weiß, das Ziel der Gaben des Geistes ist die Auferbauung. Und die findet wesentlich effektiver statt durch die Gabe der Weissagung, schlicht und ergreifend, weil die anderen das verstehen. Wer aber weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Und das meint jetzt nicht, der hat einen größeren Orden, der war irgendwie besser. Sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Also Paulus meint hier, der da weissagt, ist größer in Bezug darauf, dass der Hauptzweck von Geistesgaben besser erfüllt wird, nämlich, dass alle erbaut werden. Und dann, wir können einer nach dem anderen alle weissagen mit dem Ziel, damit alle lernen und alle getröstet werden. Das ist dann 1. Korinther 14, 31. Oder der bekannte Vers, dann 26 im Kapitel 14. Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprachenrede, hat eine Auslegung, alles geschehe zur Erbauung. Also das sind eine Menge Schriftstellen, die im Zusammenhang alle dieselbe Aussage haben. Bei Geistesgaben geht es also nicht darum, dass der, der die Gabe empfängt, eine besondere Auszeichnung vom Herrn empfängt. Es bedeutet auch nicht, dass man irgendwie fortgeschritten ist in bestimmten Dingen, sondern es geht im Kern darum, dass Gnade spezifisch wird, nämlich alle werden erbaut, alle werden getröstet, alle werden weitergeführt, vorangebracht, Jesus mehr zu erkennen, alle werden gestärkt. Und das ist auch die Motivation, mit der wir Gaben gebrauchen, mit der wir uns in den Gaben bewegen. Und das ist auch gut im praktischen Umgang mit Geistesgaben, dass wir das kurz abchecken. Es geht also dabei nicht so sehr um uns oder ob wir bestaunt werden, wie wir vielleicht in einer bestimmten Gabe super sind, sondern es geht um den, der durch uns diese spezifisch gewordene Gnade empfängt. Und deshalb sagt Paulus, das Weissagen ist größer oder besser als das in Sprachen beten, weil die Bibel sagt, wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst. Das hat einen ganz wichtigen Stellenwert und das sollen wir tun. Aber wenn wir Weissagen, werden alle erbaut. Das ist das Ziel jeder Geistesgabe. Lernen, wachsen, stärker werden im Herrn und so weiter. Ein nächster Punkt, dass durch die Gaben des Geistes unser Herr Jesus geehrt wird oder verherrlicht wird. Das ist ein nächstes Ziel, wofür Gaben gegeben werden. Epheser 1, Vers 6. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Oder Vers 12, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Also wir sollen ganz konkret und aktiv etwas sein, das seine Herrlichkeit offenbart oder deutlich macht, erkennbar macht, für alle wahrnehmbar macht. Und wenn jemand in einer Gabe des Heiligen Geistes agiert, setzt das immer die Freude frei über den Herrn, die Freude über Jesus. Also die Formulierung zum Preise ist ein bisschen altdeutsch. Damit seine Herrlichkeit geehrt wird, offenbar wird, erhoben wird, dazu dienen die Gaben. Damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Oder Epheser 3,10, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde. Also die Gaben des Heiligen Geistes bringen hervor, dass eine Gemeinde Gott verherrlicht und dass sie dadurch die Fülle von Gnade und Weisheit offenbart. Das ist das Ziel der Gaben, die Fülle von Gnade und Weisheit Gottes offenbaren. 1. Korinther 1,7 aus der Schlachter 2000 übersetzt, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Also keine Gnadengabe soll fehlen. Es soll einfach auf alle Art und Weisen der Herr verherrlicht werden. Also so sind die neuen Geistesgaben Manifestationen des Heiligen Geistes, die aus dem Gläubigen heraus wirken. Und die Bibel sagt anhand all dieser Stellen, kein Gläubiger soll ohne seine eigene unverwechselbare Manifestation des Heiligen Geistes sein. Keiner soll ohne Manifestation des Geistes sein, die ihm speziell gegeben wird. Und ich denke, wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, dann stimmen wir überein miteinander, dass wir da noch lernen können und zunehmen werden und müssen. Kein Gläubiger soll ohne seine eigene unverwechselbare Manifestation des Geistes sein oder unverwechselbare Manifestation der Gnade. Und ich persönlich bin der Meinung, dass wenn der Herr eine Gemeinde zusammenbaut, dann weiß er ja, welche Menschen er zusammenbaut. Und wenn da Leute in einer Gemeinschaft sind, durch die aus irgendeinem Grund sich seine Gnade nicht spezifisch manifestieren kann, erzeugt das einen Mangel. Davon bin ich überzeugt. Das ist einfach nur der logische Umkehrschluss, wenn die Bibel uns in so vielen Stellen auffordert, dass jeder etwas empfängt und wir dienen jeder mit der Gabe, die wir empfangen haben. Ist es einfach nur ein logischer Umkehrschluss? Ist da jemand, der in seiner empfangenen Gabe nicht dient, dann gibt das einen Mangel. Deshalb möchte ich uns ermutigen, dass wir uns alle da neu bewusst machen. Der Herr wohnt in mir, der Heilige Geist ist in mich eingezogen. Wie kann jetzt der Heilige Geist durch mich spezifisch Gnade freisetzen? Wie kann der Heilige Geist durch mich spezifisch Jesus verherrlichen? Nochmal, 1. Korinther 12,7, wer es noch nicht ganz glaubt, guckt das in deiner eigenen Bibel nach, ob das da steht. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Wenn so eine starke Betonung im Wort ist, dass die Gaben zum Nutzen gegeben werden und wir würden die Gaben ausklammern, dann ist es ein logischer Schluss, dass der wesentliche Motor des Ganzen nicht da ist oder nicht läuft. Jedem wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Und dann würde ich gerne noch eine Sache deutlich machen. Das würde ich mal am Clipart schreiben. Wir haben dann in den späteren Lehreinheiten sehr viele Beispiele aus dem Wort von Leuten, die in verschiedenen Gaben gedient haben. Das wird uns, denke ich, viel Aufschluss geben, wie das praktisch alles so gehen kann. Aber wir brauchen diese Grundlagen. Und es sind 9 Geistesgaben, das ist kein Zufall, weil 9 in der Bibel eine Zahl von Vollkommenheit ist und die Zahl des Heiligen Geistes. Und deshalb gibt es auch 9 Gaben. Und die kann man in 3 Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe von den 9, es sind jeweils immer 3, sind Offenbarungsgaben. Und Offenbarungsgaben ist das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und Unterscheidung der Geister. Also Wort der Weisheit, Wort der Erkenntnis und Unterscheidung der Geister. 3 dieser Gaben sind Offenbarungsgaben. Dann haben wir 3 Gaben, die wir als Kraftgaben bezeichnen können. Zu den Kraftgaben gehört die Gabe des Glaubens, die Gabe der Heilung und Wirken von Wundern. Also Gabe des Glaubens, die Gabe der Heilung. Eigentlich müsste man korrekt ausdrücken, immer die Gnadengabe. Und die Gnadengabe Wirken von Wundern. Das sind die drei Kraftgaben. Und dann haben wir drei Gaben, die ein bisschen eine andere Art haben, die sogenannten Sprachengaben. Sprachengaben, die Arten von Sprachen oder das Sprachengebet, die Auslegung der Sprachen. Und was fehlt noch? Sprachengabe Nummer drei, Prophetie. So, jetzt haben wir alle neuen Gaben des Geistes und können die in diese drei Gruppen unterteilen. Offenbarungsgaben, Kraftgaben und Sprachengaben. Und dann gibt es ein erstaunliches Merkmal. Ich glaube, dass diese beiden Gruppen unter Gottes Kontrolle funktionieren. Und diese Gaben, da ist es anders, die sind gewissermaßen unter unserer Kontrolle. Du bestimmst, wann du anfängst, in Sprachen zu beten. Und du bestimmst auch, wann du wieder aufhörst. Das ist für manche Gemeinden eine ganz wichtige Botschaft. Du bestimmst, wann du eine Prophetie gibst und wann du damit wieder aufhörst. Also das ist etwas gewagt, weil natürlich ist das auch Wirken des Heiligen Geistes, aber es läuft definitiv unter unserer Kontrolle. Es ist nicht so, dass der Heilige Geist über dich kommt und du musst dann in Sprachen beten und so lange beten, bis der Heilige Geist dich veranlasst, wieder aufzuhören. Bei diesen Gaben ist das anders. Ein Wort der Erkenntnis kommt in einem spezifischen Moment vom Geist Gottes und dann ist es da. Du kannst nicht ein Wort der Erkenntnis vom Stapel lassen, wenn du das gerade mal eben brauchst. Also diese Gaben, Offenbarungs- und Kraftgaben, laufen unter der Kontrolle des Heiligen Geistes und diese Gaben laufen unter unserer Kontrolle, obwohl alles der Heilige Geist wirkt. Und unter unserer Kontrolle meint natürlich ein Herz, was Jesus gehorsam sein will. Weil wir beschäftigen uns dann am Schluss auch mit Prophetie ausführlich und auch damit, wie wir Prophetie prüfen sollen. Und in dem Gebiet sind auch viele negative Dinge geschehen. Und es gibt inzwischen ganze Gemeinden, die davon nichts mehr wissen wollen, weil durch das falsche Anwenden von der Gabe von Prophetie viel Schaden angerichtet wurde. Also unter unserer Kontrolle meint Herzen, die Jesus gefallen wollen, ihm gehorsam sein wollen. Und das sind Herzen, die sich auch einer Leitung unterordnen und Herzen, die nicht die Idee haben, ich bin nur noch Gott gehorsam und von Menschen lasse ich mir gar nichts mehr sagen. Also 9 Gaben des Heiligen Geistes, eine vollkommene Zahl. Und ich denke, wenn wir uns mal versuchen vorzustellen, dass jede einzelne dieser Gabe gegeben wird, ich denke nicht, dass jeder alle Gaben haben wird, aber ich bin sicher, dass jeder, absolut jeder, das Beten in Sprachen empfängt, wenn er das will. Und mindestens eine weitere Gabe ist meine persönliche Meinung. Das steht nicht so wortwörtlich im Wort, das ist meine Meinung. Und ich glaube, dass der Herr sogar, wenn die Person das will, auch eine dritte oder vierte Gabe gibt. Davon bin ich überzeugt. 9 Gaben. Und ich denke, dass es Gottes Weisheit darin, dass in Offenbarungs- und Kraftgaben das unter seiner Kontrolle bleibt, wann wir oder wie wir in diesen Gaben agieren können. Okay, vielleicht bis hierher. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Ich weiß, dass das jetzt nicht irgendwie ganz brandneue Dinge waren, die wir noch nie gehört hätten. Aber mir ist wichtig. Gaben des Heiligen Geistes ist eine Manifestation von Gnade. Deshalb gibt es das Wort Charis oder Charisma. Das heißt, immer wenn wir in irgendeiner dieser Gabe uns allen oder einer anderen Person dienen, dann wird die Gnade Gottes spezifisch und konkret. Und das ist das, was er will. Darin ist ein ganz großer Reichtum, in dem wir uns bewegen sollen. Durch das Ausüben dieser Gaben wird die Herrlichkeit von Jesus offenbart. Die wird dann so offenbart, dass auch ein Ungläubiger erkennen kann, das ist Gott. Ist auch beschrieben im 1. Korinther bei den Geistesgaben, dass wenn da ein Ungläubiger reinkommt, er überführt wird und auf sein Angesicht fällt und bekennt, unter euch ist der Herr. Und das ist Gottes Plan. Und da möchte ich gerne, dass wir da neu angereizt sind und unsere eingerichtete Zone bereit sind zu verlassen, um in neue Bereiche aufzubrechen. Macht euch doch einfach Gedanken. In Sprachen beten kann ich. Ja, mit Auslegen ist es schon schwieriger. Welche Gabe würde ich denn gerne wollen? Wie möchte ich denn gerne anderen dienen? Wie soll denn der Heilige Geist durch mich die Herrlichkeit von Jesus offenbar machen? Das Ziel ist, dass das einander dienen in den Gaben ganz normaler Umgang miteinander wird. Das ist das Ziel. Und so kann sich Jesus bewegen. So kann Jesus tun, was er tun will. Das ist, was der Herr für uns hat. Also Gaben werden jedem gegeben, der das will. Es ist im tiefsten Kern Ausdruck seiner Gnade. Das bedeutet, wir können sie nicht verdienen mit irgendeinem besonderen Fleiß oder irgendwelchen Werken, sondern wir können sie empfangen. Wir bitten ihn um bestimmte Gaben, dass er sie uns gibt. Und wie wir gesehen haben, Paulus hat Timotheus die Hände aufgelegt und dann war das nicht einfach allemal fertig und Timotheus hat in seiner Gabe dann einfach gedient, sondern das muss dann entfacht werden oder geübt werden. Das ist der tiefste Sinn, warum wir uns in Jupps-Gruppen treffen. Und vielleicht denken wir darüber nach, wie manche Jupps-Abende ablaufen. Wir erzählen mal, wie es uns geht. Und im negativsten Falle gibt es dann eine Abwärtsspirale, weil es allen ganz schlecht ging und alles ganz schlimm war in der Woche. Und dann stehen wir an einem ganz anderen Ort als dort, dass wir in der Lage wären, uns in diesen Gaben zu dienen. Mir ist das neu deutlich geworden, 1. Korinther 14, 26, da steht, dass wir uns eben mit diesen Dingen gegenseitig ermutigen oder aufbauen sollen. Und vielleicht braucht es da irgendwie eine Kurskorrektur. Wenn wir zusammenkommen, dann ist die Konzentration auf, wie will heute die Gnade sich manifestieren? Wie will heute die Gnade sich so konkret bewegen, dass wir alle etwas erfasst oder empfangen haben? Das ist das Ziel. Das ist der tiefste Sinn eines Treffens in den Häusern. Der tiefste Sinn ist nicht, dass es eine Plattform, wo wir, ich sag's mal überspitzt formuliert, alles rauslassen können, was uns auf den Nerven ging. Es ist der tiefste Sinn, dass wir, wenn wir uns versammeln in einer kleinen Gruppe von Gläubigen, die Gnade manifestiert wird. Das ist der Sinn der Sache. Und ich glaube, da braucht es eine Korrektur. Und der Heilige Geist ist dazu immer bereit, aber er braucht unsere Kooperation. Er bricht nicht einfach herein. Wenn wir thematisch wo ganz anders sind in unseren Gesprächen, wird er nicht irgendwie in eine laute Glocke läuten, sondern wir müssen unsere Herzen dafür irgendwie auf Empfang gestellt haben. Heiliger Geist, willst du heute durch mich an Gnade fließen lassen? Das ist der tiefste Sinn unserer Treffen in den Häusern. Warum in den Häusern? Weil mit weniger Leuten es leichter zu üben ist. Ganz einfach. Wir können auch in der Versammlung mal einer nach dem anderen prophezeien. Da müssen wir uns aber auf einen langen Kinderdienst einrichten, die Kindermitarbeiter. Also das ist der tiefste Sinn, dass wir uns in den Häusern treffen. Wenn ihr genau studiert, dann ist dieses, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas. Dieser Vers ist komplett eingebettet in das ganze Thema Gaben des Heiligen Geistes. Da steht nicht zufällig genau inmitten dieses Kontextes. Deshalb heißt das Ding ja auch Jüngerschafts- und Prophetenschulen. Also Schule bedeutet, da wird etwas gelernt, da kommt etwas voran, da wächst etwas. Da werden wir unterwiesen, unterweisen uns gegenseitig, bewegen uns in den Gnadengaben des Heiligen Geistes. Das ist der Sinn dieser Treffen. Bitte lasst uns das neue Bewusstsein, neue in unseren Gedanken haben. Wenn wir dem neuen Raum geben, der Heilige Geist wird das nehmen und wird Bewegung bringen in diesen Dingen. Und ja, ich denke, da werden manche Verkrustungen oder irgendwelche Bereiche, wo es langweilig geworden ist oder nervig, in diesen Bereichen wird sich was ändern. Wenn wir erkennen, aha, das ist der Sinn unseres Treffens. Im Hebräerbrief gibt es dann diese Passage, wo steht, dass es nicht gut ist, die Versammlung zu versäumen, wie es bei einigen Sitte geworden ist. Und die Motivation, dass das dort festgehalten wurde, war nicht, wir müssen eben volle Gebäude haben. Es müssen halt immer alle da sein, damit es schön ist oder weil es so gehört. Die Motivation, dass das steht, wir sollen unsere Versammlungen nicht versäumen, ist, wenn durch jeden eine spezifische Art der manifestierten Gnade kommt und es sind dann die Personen nicht da, dann fehlt genau das, was durch sie hätte kommen können. Deshalb steht das dort. Da geht es nicht darum, wir können im Mitgliedsheft alle Striche machen, sondern da geht es darum, das Manifestieren der Gnade ist dann einfach eingeschränkt. Weil Leute, die dazugehören, sind schlicht und ergreifend nicht da. Also lasst uns mal so über unsere Treffen in den Häusern nachdenken. Wir kommen also an dem Abend zusammen, um Gnade konkret werden zu lassen. Dass Jesus verherrlicht wird. Und das muss uns einfach Geschmack machen. Wenn uns das überhaupt keinen Geschmack macht und überhaupt nichts in uns weckt, dass wir das wollen, dann ist es einfach ein Indiz dafür, dass wir noch ganz wenig nachgedacht haben über Herrlichkeit. Dass wir nichts oder fast nichts verstehen von Herrlichkeit. Wenn uns das gar keinen Geschmack macht, dass die Gnade sich bewegt und Herrlichkeit offenbart, dann verstehen wir noch nichts von Herrlichkeit. Dann ist es echt dran, sich da noch auszustrecken. Okay, soweit heute als Grundlage für die Gaben des Geistes, die ja in diese drei Gruppen zu unterteilen sind. Und wir werden uns jede einzelne Gabe anschauen, einmal mit Beispielen aus der Schrift und auch Beispiele, die wir als Gemeinde erlebt haben oder erleben. Und das wird sehr praktisch sein und uns, denke ich, Freude geben. Ich möchte dafür beten, dass wir in diesen Dingen zunehmen können. Jesus, wir danken dir für den Reichtum deines Wortes, dass wir das haben und lesen können. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du solche guten, herrlichen Gaben geben kannst und geben willst und gegeben hast. Und wir danken dir, dass das Gnadengaben sind, dass durch die Gaben, die du gibst, deine Gnade spezifisch wird, in Aktion tritt und dass dadurch einfach deine Größe und deine Schönheit offenbar wird, Jesus. Und Herr Jesus, wir haben Verlangen danach, mehr von deiner Herrlichkeit zu sehen, von deinem Wesen, einfach von dem, was dich ausmacht und um dich herum ist. Darauf wollen wir Geschmack bekommen, Herr. Und ich bete, dass du Gnade mit uns hast und dass das auch in unseren Häusern neu entfacht ist, ein neues Feuer kommt, dass wir in den Gnadengaben einander dienen können, dass dadurch deine Schönheit offenbart wird, dass das geschieht, dass wir erbaut, ermutigt, getröstet und gestärkt werden, dass du durch die Gaben hervorbringst, dass wir wirklich zur Mannesreife heranwachsen, dass wir in Einheit sind, dass wir dich, Jesus, mehr und mehr erkennen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du wirkst in unserer Gemeinde. Ich bete, dass du korrigierst, wo das entstellt war, wo das irgendwie anders ist. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du das korrigierst. Und ich bete, Herr, für jedes Herz hier im Raum, dass du Lust und Mut austeilst, nach Gaben sich auszustrecken, die man nicht hat oder ja, die wir noch nicht im Blick hatten. Ich bete, dass du, Heiliger Geist, Freiheit austeilst, dass wir uns aufmachen können, in neue Bereiche zu gehen. Und ich danke dir, Herr, dass es so einfach ist, dass dein Wort so klar sagt, jeder, der das will, empfängt. Du hast keine besonderen Lieblinge oder bestimmte Personengruppen, die du bevorzugst. Jeder, der zu dir kommt, empfängt. Dafür danken wir dir, Herr. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du wirkst in unserer Gemeinde, dass jede Angst, da Fehler zu machen oder irgendwie was zu vergeigen, dass du jede Angst wegnimmst, die uns lähmt, Schritte zu gehen. Ich bete darum, dass dieses Gespenst vollends besiegt wird, dass es alles immer richtig sein muss. Ich bete darum, dass wir nicht immer diesen Anspruch haben, dass es vollkommen sein muss und fehlerfrei. Heiliger Geist, wirke du Gnade in diesen Bereichen. Lass uns wachsen und stark werden in den Gnadengaben. Wir schätzen dich, Heiliger Geist, und wir schätzen das, was du gibst. Danke dafür, lieber Herr. Amen.